die Interpretation des Daseins auf Sorge, das völlige Fehlen jeder hedonistischen und ich möchte sagen libidinösen Elemente. Sexualität gibt es bei Heidegger nicht. Das Dasein ist neutral, es gibt auch nicht Mann und Frau, es gibt eben nur das Dasein und der Einzelne oder wie es immer auch ist. Also da sind wahrscheinlich solche Vorbegriffe, aber ich glaube, sie sind erst ex post ans Licht gebracht worden. Zu dem positiven Gehalt würde ich heute noch sagen, der Heidegger hat mich gelehrt, wie ein Text zu lesen ist. Wort bei Wort. Und zwar so, dass man nicht an den Text herangeht im Gefolge irgendeiner vorhergehenden Interpretation, sondern sich fragt, was besagt jedes Wort hier, so wie es derjenige, der den Text geschrieben hat, verstanden hat und nur verstanden haben konnte. Das war immerhin etwas. Und hatte immerhin eine emanzipatorische Wirkung. Man hat gesehen, dass in vielen philosophischen Texten, die man als ganz abstrus weggelegt hat, doch Einsichten steckten, die heute noch notwendig sind.
Ja, nun ist es aber doch eine Schwäche des Dezisionismus und des Existenzialismus überhaupt gewesen, dass der Existenzialismus, und zwar gleich welcher Prägung, sei es des frühen Jaspers, des frühen Heidegger oder auch des frühen Sartre, gar nicht so sehr darauf ausgeht, wofür man sich zu entscheiden hat, sondern wesentlich war ihm nur, dass der Mensch sich entscheidet, genau, sich selbst verwirklicht, zu einer Entschlossenheit kommt und so weiter. Das heißt also, der Inhalt dessen, worüber man, wozu man sich entscheiden oder entschließen sollte, war bewusst ausgeklammert. Hier sehe ich, also in diesem Individualismus sehe ich eine Verbindung, also etwa zur freudschen Psychoanalyse bürgerlicher Prägung, wo auch der Analytiker ja einem Neurotiker nicht sagt, jetzt sollst du deine Frau verlassen oder sollst bei ihr bleiben, sondern der Heilungsprozess entsteht ja darin, die Entschlossenheit, die Entscheidungsfähigkeit des Patienten überhaupt wieder zu akzeptieren. Er soll die Lösung selbst finden. Aber gerade das ist ja nun die Schwäche dieser Philosophie. Und mir hat es also niemals, mir war es niemals also zufällig, dass Heidegger einerseits zum Faschismus neigte, Sartre zum Marxismus. Das heißt, die Inhalte möglicher Entscheidungen kamen von ganz woanders her. Und von daher verstehe ich nicht ganz Ihre frühe Kritik am Existenzialismus. Er bräuchte nicht unbedingt im Faschismus zu landen. Also der Philosophische brauchte nicht einen politischen Existenzialismus nach sich ziehen. Ich glaube, das ist eine singuläre deutsche Erscheinung gewesen.
Ja, das stimmt. Der Existenzialismus braucht nicht in diesem Sinne, sagen wir mal, ohne Objekt, ohne Inhalt, ohne Ziel zu sein, wie Sie schon im Beispiel von Sartre erwähnt haben. Obgleich es immerhin interessant ist zu bemerken, dass Sartre heute ja seine existenzialistische Phase nicht mehr für tragbar hält. Er hat sich ja ausschließlich von ihr dissoziiert. Was wahrscheinlich ist das Hauptmoment bei mir, was mich vom Existenzialismus abstößt, ist genau diese Abstraktion von den heute existenziell entscheidenden Sachverhalten, Notwendigkeiten und Zielen, das heißt natürlich vorwiegend soziale und politische. Wie weit das bei Heidegger geht, diese offenbare Neutralität, Abstraktion von jeder Politik, bis es dann ausbricht 1933 als reine Nazi-Propaganda, ist ja erstaunlich. Ich meine, wenn man heute wieder Sein und Zeit liest und auch die neuen Bände der Gesamtausgabe, die rausgekommen sind, dass es lebt, wenn es überhaupt lebt, in einer Sphäre von nachtgrauer Abstraktion, die wirklich beängstigend ist. Und dann rückblickend auf das Werk von Heidegger, muss man nicht, und ich möchte nicht zu wild hier fragen, muss man nicht zugeben, dass der Heidegger dauernd Fragen stellt, die er nicht beantwortet. Denn und kann man dann nicht vielleicht sagen, na, vielleicht ist was an den Fragen falsch gewesen.
Er sagt sogar, dass Philosophieren bestünde eigentlich nicht im Antworten, sondern eben im Fragenstellen.
Das ist sehr leicht gemacht. Das nicht.
Aber ich wollte, wenn ich das gerade hier zwischenschieben darf, noch zu Sartre etwas sagen. Und zwar zu der existenzialistischen Anthropologie. Immerhin hat Sartre noch vor wenigen Jahren doch versucht, oder er war der Meinung, dass dem Marxismus, dem es an einer Anthropologie fehle, wie Sartre meinte, weil einfach hier der Mensch nur als Mengenwesen ganz abstrakt auftaucht, so wie bei Hegel in einem umgekehrten Sinne, und Marx hat Hegel auf die Füße gestellt, so meinte Sartre, er könne in den Marxismus seine Anthropologie, nämlich eine existenzialistische, vielleicht auch irgendwie modifiziert, einbringen, sodass damit erst der Marxismus komplett sei. Dann hätte er, und zwar eine individuelle, individualistische Anthropologie. Was halten Sie von diesem Vorschlag, wenn Sie sich in diesem Moment als Marxist, als kritischer Marxist oder Neomarxist, wie immer auch sehen?
Er enthält eine Einsicht, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Nämlich, dass im Marxismus das Subjekt, das individuelle und konkrete Subjekt zu kurz kommt. Dass der Ansatz von vornherein auf einer Allgemeinheit liegt, die Allgemeinheit der Klasse, sei es der Herrschenden, sei es der Arbeiterklasse, des Proletariats. Und dass eigentlich in dem Ganzen, auch in der Entwicklung der Theorie, diese Vernachlässigung der Subjektivität anhält. Sie kommt auch deutlich zum Ausdruck in dem Basisüberbauschema, wo einige der wirklich wesentlichsten Belange der menschlichen Existenz, des Subjekts, der Innerlichkeit, was Sie wollen, einfach auf das Gebiet der Ideologie abgeschoben sind. Das ist Psychologie, das interessiert uns nicht, im Augenblick ist Psychologie nicht so wichtig. Und so weiter. Und das ist, um darauf zurückzukommen, eine der Errungenschaften der 60er Jahre, die heute weiterentwickelt wurden. Es ist meiner Meinung nach reiner Unsinn zu behaupten, dass die Bewegung der 60er Jahre tot ist. Das ist Propaganda des Bestehenden, aber entspricht einfach nicht den Tatsachen. Dieser Einbau des Subjekts, diese Betonung des Subjekts als Subjekt der politischen Veränderung. Wie muss der Mensch aussehen, der eine neue Gesellschaft aufbauen will? Eine Gesellschaft, die nicht einfach eine Rationalisierung des Bestehenden ist, sondern wirklich die neue Lebensqualität, von der wir anfangs gesprochen haben, darstellt.
Aber wie könnte man diese neue Lebensqualität charakterisieren? Sie kann ja nicht sozusagen aus lauter Nostalgie bestehen, aus einem Ausbruch aus der Technologie, aus einem Zurück in quasi paradiesische Zustände, die möglicherweise nie paradiesisch waren.
Es würde auch keiner, jedenfalls von denen, die ich kenne, diese neue Gesellschaft charakterisieren als einen Ausbruch aus der Technologie, als ein Zurück ins Mittelalter oder was es ist. Obwohl es auch die freieste Gesellschaft braucht Technologie, braucht Wissenschaft, vielleicht sogar mehr als die Unfreie.
Aber wenn
ist die besondere Verwendung der Technologie. Zum Beispiel, lassen Sie mich ein Beispiel geben. Technologie eingesetzt, nicht in der Produktion effektiverer Waffen, sondern in der Bereinigung der Umweltverschmutzung.